Wir kommen immer näher dem Ende der messianischen Prophezeiungen im Alten Testament in Bezug auf das erste Kommen Jesu. Wir stehen in dem Propheten Sacharja. Wir haben letztes Mal schon begonnen mit Kapitel 11, kommen aber nochmals darauf zurück. Ich schlage vor, dass wir zunächst das ganze Kapitel zusammen durchlesen. Wer würde uns vorlesen, Sacharja 11, Verse 1 bis und mit 17?
Libanon, öffne deine Türen, damit das Feuer deine Zedern fresse. Klage, Zypresse, denn die Zeder ist gefallen, denn die Herrlichen sind verwüstet. Klagt ihr Eichen von Baschan, denn der undurchdringliche Wald ist umgehauen. Man hört die Hirten jammern, weil ihre Herrlichkeit verwüstet ist. Man hört die Junglöwen brüllen, denn das Dickicht des Jordan ist dahin. So sprach der Herr, mein Gott, weide die Schlachtschafe. Denn ihre Käufer schlachten sie und fühlen sich dabei unschuldig. Und ihre Verkäufer sagen, gelobt sei der Herr, ich bin reich geworden. Und ihre Hirten verschonen sie nicht. Darum will ich die Bewohner des Landes auch nicht mehr verschonen, spricht der Herr. Sondern siehe, ich will die Menschen preisgeben, jeden in die Hand seines Nächsten und in die Hand seines Königs. Die werden das Land verheeren und ich werde es nicht aus ihrer Hand erretten. Und ich weidete die Schlachtschafe, ja, die elenden der Herde, und ich nahm mir zwei Stäbe, den einen nannte ich Huld, den anderen Verbindung. Und so weidete ich die Schafe. Da vertilgte ich in einem Monat die drei Hirten und meine Seele wurde ungeduldig über sie und auch sie hatten einen Widerwillen gegen mich. Da sprach ich, ich will euch nicht länger weiden. Was stirbt, das sterbe. Was vertilgt werden soll, das werde vertilgt. Von den übrigen aber soll jedes das Fleisch des anderen fressen. Und ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn, um meinen Bund aufzuheben, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Als er nun an jenem Tag aufgehoben wurde, da erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es das Wort des Herrn war. Da sprach ich zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie mir meinen Lohn ab, 30 Silberlinge. Aber der Herr sprach zu mir, wirf in dem Töpfer hin den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wert geachtet worden bin. Da nahm ich die 30 Silberlinge und warf sie in das Haus des Herrn, dem Töpfer, hin. Darauf zerbrach ich auch meinen zweiten Stab, Verbindung, um die Bruderschaft aufzulösen zwischen Juda und dem Haus Israel. Da sprach der Herr zu mir, nimm dir wiederum Geräte eines törichten Hirten. Denn siehe, ich lasse einen Hirten im Land aufkommen, der das Vermisste nicht sucht, das Zerstreute nicht sammelt, das Verwundete nicht heilt, das Gesunde nicht versorgt, sondern das Gemästete frisst und ihre Klauen zerreißt. Wehe dem nichtsnutzigen Hirten, der die Herde verlässt. Ein Schwert komme über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll gänzlich verdorren und sein rechtes Auge völlig erlöschen.
Vielen Dank. Wir haben ja letztes Mal damit schon begonnen. Und für diejenigen, die nicht da waren, worum geht es in diesem Kapitel? Wie wird der Messias in Sacharja 11 vorgestellt? Als Hirte. Und zwar könnte man das ganze Kapitel überschreiben, der gute Hirte und der törichte Hirte. Wir sehen in Kapitel 11, Vers 15 wird als Konsequenz, dass der gute Hirte von der Masse seiner Herde abgelehnt wird, wie wir letztes Mal gesehen haben, soll ein törichter Hirte kommen. Lies nochmals jemand Vers 15. Ja, und in Vers 17 hat er noch einen zweiten Namen, nicht nur der törichte Hirt, Vers 16, sondern in Vers 17 wird er genannt, der nichtige oder nichtsnutzige Hirte. Wer ist das? Das ist der Antichrist. Also der gute Hirte ist Christus, der Messias, und der törichte Hirte, das ist der Antichrist, also der, der sich an die Stelle von Christus, das heißt an die Stelle des Messias, setzt. Wir können kurz aufschlagen in Johannes 5, da sehen wir den Zusammenhang zwischen Christus und dem Antichristen. Der Herr Jesus spricht dort zu führenden Leuten des damaligen Judentums und sagt ihnen in Vers 43, wer liest?
Ich bin in den Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen.
Jawohl. Dieser andere, der in seinem eigenen Namen kommen wird, das ist der Antichrist. Also die Konsequenz ist, wer den wahren Christus, den wahren Messias verwirft, der öffnet sich für die totale Verführung. Und es gibt viele Schriftstellen im Alten und im Neuen Testament, die sprechen über diese Person des Antichristen, der in der Endzeit auftreten soll und die Massen verführen wird. Aber schließlich wird Christus dann erscheinen in Macht und Herrlichkeit und ihn vernichten. Wo wird der Antichrist auftreten? Ja, die Antwort ist nicht so selbstverständlich. Denn viele bezeichnen das erste Tier aus Offenbarung 13, das heißt der kommende, dort wird der kommende Diktator über das neue Europa oder über das wiedererstandene Römische Reich beschrieben. Und viele bezeichnen diesen kommenden Diktator als Antichristen. Aber es ist falsch, weil das Tier, das erste Tier in Offenbarung 13, ist ja das Tier aus dem Meer, aus dem Völkermeer. Und der Antichrist wird nicht ein Heide sein, also ein Nichtjude, sondern er wird ein Jude sein und wird in Israel herrschen. Aber mit diesem Diktator des neuen Europas wird er die totale Freundschaft haben. Der Antichrist ist in der Offenbarung, Kapitel 13, Vers 11, das zweite Tier, eben nicht aus der Erde, sondern nicht aus dem Meer, sondern aus der Erde. Und es wird beschrieben, es hat Hörner wie ein Lamm. Eben, er scheint so, als wäre er der Christus, das Lamm Gottes. In der Offenbarung wird ja 28 Mal der Ausdruck Lamm benutzt für Jesus Christus. Und dann an dieser einen Stelle heißt es, ein Tier aus der Erde wie ein Lamm. Aber es spricht wie ein Drache. Das heißt, wenn man auf die Stimme achtet, merkt man, da hört man die Stimme des Satans. Ja, also das, Offenbarung 13, Vers 11, das ist der Antichrist, nicht aus dem Völkermeer, sondern aus Israel, aus der Erde. Und in Daniel 11, Vers 36, wird er beschrieben als Herrscher in Israel. Wir können das auch kurz aufschlagen. Daniel 11, Vers 36. Ich erkläre in der Zwischenzeit, bis man aufgeschlagen hat. Daniel 11, 1 bis 35 ist erfüllte Prophetie. Es gibt hier über 150 prophetische Einzelaussagen, die sich alle erfüllt haben. Von König Kyros, 539 vor Christus, über Alexander den Großen, dann über die ganze Zeit der Ptolemäer in Ägypten und Seleuziden in Syrien bis in die Makkabäerzeit. Und dann macht die Prophetie einen Sprung in die Endzeit. Es heißt nämlich in Vers 35 am Schluss, und zu reinigen und weiß zu machen bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Und dann kommt der endzeitliche Antichrist. Vers 36 bis 39, wer liest?
Und der König wird tun, was ihm beliebt, und wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott. Und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen. Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist. Denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Er wird sich auch nicht um die Götter seiner Väter kümmern, noch um den Lieblingsgott der Frauen, überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er ausstoßen. Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren. Diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen, und er wird ihnen Gewalt geben über viele und zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen.
Jawohl. Man könnte die verlesene Übersetzung ein bisschen korrigieren. In Vers 37 sollte man besser übersetzen, er wird auf den Gott seiner Väter nicht achten. Und in Vers 39 am Schluss, und er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen und das Land austeilen zum Lohn. Der Ausdruck die vielen kommt in Daniel mehrmals vor, Daniel 9, 11 und 12, und der Ausdruck die vielen ist immer eine Bezeichnung für die Masse des jüdischen Volkes. Also da wird klar, er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen, dass dieser König eben über die Juden herrscht, und zwar im Land. Das Land wird er zum Lohn austeilen, denen, die mit ihm kooperieren. Das heißt, er wird da mit dem Heiligen Land so verfahren, dass seine Günstlinge da Land bekommen. Und eben er erhebt sich über alles, was Gott heißt. Er ist der Rebell par excellence, der sich gegen Gott erhebt. Aber es gibt eine Ausnahme. Eben den Gott seiner Väter, das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Den achtet er nicht. Er ist ein Jude. Er achtet nicht auf den Gott seiner Väter. Aber was? Es gibt eine Ausnahme, die er achtet. Nämlich? Ja, Vers 38, der Gott der Festungen. Was ist das? Das ist eine Bezeichnung für Jupiter Capitolinus. Der oberste römische Gott ist Jupiter. Und für Jupiter hat man eine spezielle Festung gebaut in Rom, das Kapitol. Und so ist der Gott der Festungen ist Jupiter Capitolinus. In Offenbarung 13 habe ich erklärt, das erste Tier aus der Erde, ab Vers 1 bis 10, ist der kommende Diktator über das wieder erstehende Römische Reich. Und dann heißt es eben ab Vers 11, das Tier aus der Erde, der Antichrist, wird bewirken, dass man diesen Diktator aus Europa göttlich verehrt. Und er wird für ihn ein Götzenbild herstellen, das spricht und verlangt, dass alle getötet werden, die es nicht anbeten. Und damit wird klar, dieser kommende Diktator wird sich göttlich verehren lassen in Europa. und wird sich identifizieren mit dem obersten Gott der Römer. Er wird sich als Jupiter verehren lassen. Und Jupiter war eben der Vatergott der Römer. Während der Antichrist, der sich an die Stelle des Sohnes Gottes setzt, er wird sich quasi ausgeben als Sohn Gottes, im Kontrast eben zu dem Göttervater Jupiter. Und wenn man es genau nimmt, in Offenbarung 13 eben haben wir zwei Tiere, aber man müsste Kapitel 12 auch noch dazu nehmen, dort wird noch von einem dritten Tier gesprochen. Auch so ein Ungetüm. Aber was ist das für eins? Der Drache, und dort wird erklärt, das ist der Satan. Und da sehen wir, der Satan wird hinter diesen beiden Männern stehen. Dem kommenden Diktator von Europa und dem kommenden Herrscher als Antichristen in Israel. Und er wird ihnen seine Macht geben. Aber unsichtbar, im Verborgenen wirkend. Und so ist das, gibt er sich aus wie der Heilige Geist, der die Kraft ist, die unsichtbare Kraft. Und so haben wir dort in Offenbarung 12 und 13 eben eine satanische Imitation der Dreieinheit Gottes. Von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und eben der Antichrist imitiert den Sohn. Er hebt sich über alles, aber eben den Gott der Festungen, den wird er ehren. Und jetzt lesen wir noch eine weitere Stelle über den Antichristen in 2. Thessalonicher 2. Liest jemand? Ab Vers 3. Es geht um den Tag der Wiederkunft Christi als Richter der Welt.
Lasst euch von niemandem auf in keine Weise täuschen. Zuerst muss es zum Aufruhr gegen Gott kommen. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit, der zur Vernichtung bestimmt ist, muss auftreten. Er wird sich auflehnen und über alles hinwegsetzen, was Gott oder dem Heiligtum genannt oder Heiligtum genannt wird, bis er sich schließlich im Tempel Gottes niederlässt und für Gott ausgibt. Erinnert ihr euch nicht, dass ich euch das alles schon gesagt habe, als ich noch bei euch gewesen war? Und nun wisst ihr ja, wodurch es noch zurückgehalten wird, denn er soll erst dann auftreten, wenn seine Zeit gekommen ist. Zwar ist die geheime Kraft der Gesetzlosigkeit schon am Werk, doch muss erst der sie noch zurückhält, aus dem Weg sein. Dann erst wird der Gesetzlose offen hervortreten, aber der Herr Jesus wird ihn durch einen Hauch seines Mundes beseitigen, ihn vernichten durch die Erscheinung seiner Wiederkunft. Dieser Gesetzlose wird mit Satans Hilfe auftreten und alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder vollbringen und die Menschen verblenden. Alle, die ins Verderben gehen, wird er mit seinen Verführungskünsten zum Bösen verleiten. Sie werden ihm erliegen, weil sie es aber abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätte. Aus diesem Grund liefert Gott sie der Macht der Täuschung aus, dass sie der Lüge glauben. Denn alle, die der Wahrheit nicht geglaubt und Gefallen am Unrecht gefunden haben, werden verurteilt werden.
Jawohl. Also hier wird der Antichrist genannt in Vers 3, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens und in Vers 8, der Gesetzlose. Und sieht man die Parallelen zu Daniel 11? Also es sind ganz übereinstimmende Beschreibungen, die eben hier von Paulus aus Daniel 11 übernommen worden sind. Wie er sich erhebt über alles, was Gott heißt und sich selber vergottet. Und dann wird gesagt, er wird als Verführer kommen mit gewaltigen Zeichen und Wundern. Das entspricht genau der Beschreibung des zweiten Tieres in Offenbarung 13, Vers 11 und folgende. Dort wird auch gesagt, eben, dass dieses Tier aus der Erde, wie ein Lamm aussehend, gewaltige Zeichen und Wunder tun wird. Und hier in 2. Thessalonicher 2 wird erklärt, dass der Tag der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit kann nicht stattfinden, ehe zuerst der Abfall stattgefunden hat und dann eben dieser Antichrist gekommen sein wird. Der Abfall in der Christenheit hat bereits stattgefunden. Also es sollte der Zeitpunkt kommen, wo das Christentum oder die Christenheit in großen Teilen ihren biblischen Glauben selber über Bord wirft. Das hat es nie gegeben durch 2000 Jahre hindurch. Aber im 20. Jahrhundert, ganz besonders seit der 68er-Bewegung, da haben Millionen von Menschen den christlichen Glauben über Bord geworfen. Das ist dieser Abfall. Und dann muss der Höhepunkt dieses Abfalls kommen in dem Erscheinen des Antichristen. Aber Paulus erklärt, er wird noch zurückgehalten durch eine Kraft. Und diese Kraft muss weggehen. Vers 7. Nur ist jetzt der, welcher zurückhält, bis er aus dem Wege ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden. Diese Kraft, die das Auftreten des Antichristen bis heute noch verhindert, das ist der Heilige Geist, der in der Gemeinde wohnt. Und wenn der Heilige Geist weggeht von dieser Erde, so wie er am Pfingsten gekommen ist, um in der Gemeinde zu wohnen, dann wird er eben bei der Entrückung der Gemeinde weggehen. Der Geist und die Braut sagen, komm, sagt Offenbarung 22. Und so haben wir also den Abfall, haben wir schon, aber der Antichrist ist noch nicht da, der wird erst kommen, wenn der Heilige Geist weggeht mit der Gemeinde. Und dann kann er seine ganze Bosheit entfalten. Das ist dieser törichte Hirte, der eben die Massen verführen wird, nicht nur in Israel, sondern auch im Westen. Denn er wird in Offenbarung 13 beschrieben als Propagandaminister des kommenden Diktators. Also eine Art Goebbels, aber viel besser. Oder viel schlimmer. Ja. Also viel begabter, das meine ich mit besser. Weil Goebbels hat keine Zeichen und Wunder getan. Aber von ihm wird gesagt, dass er zum Beispiel ein Götzenbild zum Sprechen bringt. Während im Alten Testament ja immer betont wird, die Götzen haben einen Mund, die Götzen der Heiden, aber sie können nicht sprechen. Und da war ganz klar, dass das alles Unsinn ist. Ich habe gerade übrigens vor kurzem einen gehört, wie ein Bekannter von mir, der war früher Hindu-Priester auf Sri Lanka. Und noch bevor er zum Glauben gekommen ist und noch bevor er mit dem Christentum Kontakt bekommen hatte, da hat er sich, wenn er am Morgen jeweils die Götter im Tempel waschen musste, die müssen zuerst gewaschen werden und geweckt werden am Morgen, da hat er sich gefragt, sind das wirklich Götter? Das sind doch gar keine Götter. Aber das zeigt, wie Gott im Heidentum wirkt. Menschen, die auch nichts vom Evangelium hören, Gott wirkt an ihnen und sie überlegen sich, das kann ja gar nicht sein. Was ich da jeden Morgen wasche und wecke, das sind doch keine Götter. Die sind doch nicht mehr als wir. Und eben, das hat ihm auch später eben geholfen, zum Glauben zu kommen, weil er gemerkt hat, die Götter haben ihm nicht geantwortet. In größter Not hat er zu denen geschrien und die haben ihm nicht geholfen. Und auch noch bevor er übrigens in Kontakt kam mit dem Evangelium, hat er seine Götter einmal im Zorn kaputtgeschlagen. Und die haben sich auch nie gerecht. Aber ist klar, das ist nur Materie, die können sich auch gar nicht rächen. Aber eben, der Antichrist wird ein so schrecklicher Verführer sein, dass er ein Götzenbild macht, das sprechen kann. Und dann werden die Menschen erst recht auf den Betrug reinfallen. Und darum wird ja hier gesprochen über Vers 9, 2. Thessalonicher 2, Vers 9, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge. Auch wenn Satan Übernatürliches wirkt, aber es ist alles Betrug. Und zweitens wird in Offenbarung 13 gesagt, dieses Tier aus der Erde, der Antichrist, wird Feuer vom Himmel herabholen. Wir wissen aus der Geschichte von Elia, 1. Könige 17, die Baalpriester auf dem Karmel, die konnten so laut schreien, wie sie wollten. Aber Baal war nicht bereit, Feuer vom Himmel zu bringen. Das konnte er auch gar nicht. War ja auch nur so ein Klotz. Aber Baal wurde von den Kananitern verehrt als Blitz- und Regengott. Und diese Baalspriester waren unfähig, auch obwohl sie sich in Ekstase brachten, sich ritzten, damit dann die Ekstase noch stärker wird. Die haben keinen Effekt gehabt damit. Und da war für ganz Israel klar, als Elia schlicht betete und ein Blitz vom Himmel kam und sein Opfer auf dem Karmel entzündete, dass der Herr, der Gott der Bibel, der wahre Gott ist und nicht Baal. Aber in der Endzeit, wenn der Antichrist kommt, wird alles auf den Kopf gedreht werden und der Antichrist wird Feuer vom Himmel herabholen, also ein Blitz. Das, was sonst der Beweis war für die Gegenwart des wahren Gottes, wird er zum Betrug einsetzen können. Also ganz schrecklich. Aber wir haben gelesen in 2. Thessalonicher 2, dass alle verführt werden, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, damit sie errettet würden. Vers 10. Das heißt, all die Menschen, die bis zur Entrückung sich nicht bekehrt haben, obwohl sie das Evangelium gehört haben, die werden sich dann verhärten und werden diesen Betrug glauben. Nur noch Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben, können sich dann bekehren. Dann ist wirklich die Gnadentür zu. Das ist wie im Gleichnis der 10 Jungfrauen, wo dann plötzlich die Tür zur Hochzeit wurde geschlossen und die 5, die zu spät kamen, konnten nicht mehr hinein. Das ist dieser Zeitpunkt. Ja, und das ist also dieser schreckliche, törichte Hirte als Antwort auf die Verwerfung des guten Hirten. Jetzt wollen wir ziemlich der Reihe nachgehen. Und zwar lassen wir mal die ersten 3 Verse noch weg in Sacharja 11. Ja, bitte. Nein, der Antichrist wird nicht mit dem Islam zusammengehen. Und es ist auch so, Europa wird nicht islamisiert werden. Ja, das wäre ja gar nicht mehr denkbar, das mit dem Götzenbild. Der Antichrist wird Europa zwingen zur Verehrung des kommenden Diktators mit einem Götzenbild. Das ist überhaupt nicht islamisch. Das würde im Islam abgelehnt werden. Aber es ist so, dass das haben wir eben nicht weitergelesen, nochmals Daniel 11, Vers 36 bis 39 haben wir gelesen. Die Beschreibung des Antichristen, der genannt wird einfach der König. Aber nachher, in Vers 40, steht etwas Interessantes. Wer liest? Jawohl. Also hier sehen wir, dass der Antichrist in der Endzeit lebt. Ja? Da wird also in Vers 36 bis 39 dieser König beschrieben. Und dann steht in Vers 40, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm, das ist dieser König von Vers 36 bis 39, zusammenstoßen. Eine Konfrontation zwischen Ägypten und Israel unter dem kommenden Antichristen. Ja, weil der König des Südens hier, wissen wir ganz genau, ist Ägypten. Denn in der erfüllten Prophetie, ich habe gesagt, Daniel 11, 1 bis 35, ist alles erfüllt. Nachweislich mehr als 150 Einzelprophetien, die erfüllt worden sind in der Geschichte. Und da wird ständig über den König des Südens gesprochen. Und das war immer Ägypten. Das hat, in der erfüllten Prophetie kann man das beweisen, der König des Südens, das hat sich immer in Ägypten, durch Ägypten erfüllt. Dann wird aber auch gesprochen über den König des Nordens. Und das hat sich immer erfüllt mit Syrien. Also im Klartext, Vers 40, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens, das heißt Ägypten, mit ihm, dem Antichristen, zusammenstoßen. Und der König des Nordens, das heißt Syrien, wird gegen ihn anstürmen mit Wagen und mit Reitern und mit vielen Schiffen. Und er wird in die Länder eindringen und wird sie überschwemmen und überfluten. Und er wird eindringen in das Land der Zirde. Das ist in Daniel eine Bezeichnung für das Land Israel, das heilige Land. Das Land der Zirde. Also er wird, Syrien wird Israel überrennen. Das wird Gottes Gericht sein über Israel, wenn die Masse den törichten Hirten akzeptieren wird. Aber jetzt muss ich noch erklären. Der König des Nordens war Syrien in der erfüllten Prophetie. Aber nicht das kleine Syrien von heute, sondern Groß-Syrien. Das umfasste das ganze Gebiet von Syrien, Libanon, über Gebiete der heutigen Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Tadschikistan, Afghanistan und Pakistan, Iran, alles. Und das ist interessanterweise heute, alles was ich aufgezählt habe, ist heute islamisch. Und das zeigt also, in der Endzeit wird nicht eine Weltregierung da sein, sondern es sind mehrere Blöcke. Und die werden aufeinander knallen. Bei einer eine Weltregierung gäbe es gar keine große Drangsal. Ja, da gäbe es ja nicht den großen letzten Clash, Zusammenschlag. Aber der Westen, das widerstandene Römische Reich, das sich in der EU dahin entwickelt und zu dieser Diktatur, kommenden Diktatur hin entwickelt, das ist ein Machtblock. Aber dann haben wir die islamische Welt. Und das ist ein weiterer Machtblock. Und da wird eine totale Konfrontation kommen. Und zwar so, dass schließlich der König des Nordens Israel überrennen wird. Und das wird die große Drangsalszeit auslösen. Wo der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, wenn ihr das, wir können das kurz aufschlagen, den Gräuel der Verwüstung stehen seht an heiligem Ort. Matthäus 24, Vers 14 bis 21 kann jemand lesen. Ja, also der Herr Jesus sagt, bevor er wieder kommt als Richter und König der Welt, wird das Evangelium zu allen Nationen kommen. Ich bin froh, dass du eine genaue Übersetzung benutzt hast. Es gibt nämlich andere Übersetzungen, die haben allen Völkern. Stimmt das? Hat jemand Völker? Ja, aber es ist so, im Griechischen unterscheidet man zwischen Ethnos, Nation, und Laos, Volk. Ethnos ist die größte soziale Einheit und Laos Volk ist eine kleinere Einheit. Und der Herr Jesus sagt also nicht, allen Völkern wird das Evangelium verkündigt werden, sondern allen Nationen. Die größte soziale Einheit, Ethnos, das entspricht heute den Nationalstaaten. Indien ist eine Nation, besteht aber aus vielen verschiedenen Völkern und Stämmen. Russland ist eine Nation, besteht aber selber auch wieder aus vielen verschiedenen Völkern. Nicht wahr? Wir rechnen mit etwa 200 Nationalstaaten. weltweit. Aber es gibt etwa 10.000 Völker. Und der Herr Jesus sagt, nicht alle Völker, allen Völkern wird das Evangelium verkündigt werden. Natürlich ist die Evangeliumsverkündigung ist sehr weit fortgeschritten und es gibt auf CD Botschaften in heute etwa 5.000, 6.000 verschiedenen Sprachen und Dialekten. Aber es sind ganz deutlich immer noch nicht alle Völker erreicht und schon gar nicht alle Stämme. Und wir reden gar nicht von allen Menschen. Aber der Herr Jesus sagt nur allen Nationen zu einem Zeugnis. Und das ist im 20. Jahrhundert erreicht. Und dann sagt er, und dann wird das Ende kommen. Und jetzt Vers 15, liest du weiter, Benjamin. Also, der Gräuel der Verwüstung wird in Daniel 9 erwähnt und auch Daniel 12. Das ist ein gräuelvolles Götzenbild, das der Antichrist eben aufstellen wird in Jerusalem auf dem Tempelplatz. Das ist der heilige Ort. Und dann werden die gläubigen Juden in dieser Zeit Matthäus 24 lesen. Fahr weiter. Jawohl. Also, der Antichrist wird dieses Götzenbild aufstellen auf dem Tempelplatz. Aber wie gesagt, das ist nach der Entrückung der Gemeinde. Und dann wird es in Israel eine Erweckung geben. Viele Juden werden zum Glauben kommen. Zunächst 144.000. Offenbarung 7. Und die werden das Neue Testament studieren. Und die werden dann wissen, oh, das ist das Bild, das ist das Zeichen. Jetzt müssen wir fliehen. Und zwar auf die Berge, die sind hauptsächlich im heutigen Westjordanland. Und dann gehen sie nach, gemäß Jesaja 16, hinüber nach Moab. Das heißt, auf die Berge jenseits des Toten Meeres, nach Jordanien. Und dort werden sie für 3,5 Jahre Unterschlupf finden. Und damit entgehen sie diesem katastrophalen Angriff des Königs des Nordens, der Israel überrennen wird, das ganze Land verwüsten wird. Joel 2 beschreibt das auch ganz schrecklich. Diese Armee, so groß wie noch nie eine Armee zuvor gegen Israel gekommen ist, steht in Joel 2, wird das Land verwüsten. Vor dieser Armee ist das Land wieder Garten Eden. Also das musste wieder aufgeforstet und zum Blühen gebracht werden, was heute in Israel zu sehen ist. Aber wenn diese Armee durchgeht, wird alles verwüstet. Und das ist gewissermaßen Gottes Gericht über sein Volk, weil die Masse den Antichristen und sein Götzenbild akzeptieren wird. Bis jetzt hat Gott Israel jedes Mal bewahrt in einem Existenzkrieg. 1948, 1967, 1973. Als man dreimal versucht hat, Israel auszurotten. Aber dann, wenn die Masse den Antichristen, diesen törichten Hirten, akzeptieren wird, dann wird Gott seine schützende Hand wegtun. Aber der gläubige Überrest, der zu Jesus Christus als Messias umkehren wird, wird fliehen können und wird so diesem Angriff entgehen. Und der Antichrist, der ist dann in höchster Bedrängnis. Und dann muss er fliehen. Zu seinem Freund nach Europa. Und das haben wir angedeutet in Sacharja 11. Wer liest nochmals Sacharja 11, Vers 17? Wehe. Jawohl. Er wird seine Herde verlassen, sein eigenes Volk verlassen in der Not. Das haben andere vor ihm auch schon gemacht, nicht wahr? Wenn es brenzlig wird, dann wird das Volk aufgegeben. So wird er fliehen und dadurch wird er seine Macht verlieren. Das bedeutet das Schwert über seinen Arm. Ja? Die rechte Arm ist das Symbol der Stärke und der Macht wird er verlieren, er wird die Herde verlassen und ein zweites Gericht ist und über sein rechtes Auge. Und das wird sich erfüllen in Offenbarung 19, sehen wir, wie der Herr Jesus dann nach 3,5 Jahren großer Drangsal, dieses schrecklichsten Krieges, wie wir gelesen haben in Matthäus 24, so schlimm, wie es nie gewesen ist seit Anfang der Welt. Der Herr Jesus kommt wieder, Offenbarung 19, Vers 11, aus dem Himmel. Wer liest Vers 11?
Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit.
Jawohl, und dann Vers 19. Jawohl. Also das heißt, der Antichrist wird fliehen zu seinem Freund, dem Diktator von Europa, aber dann wird eben die europäische Armee wird sich dann zum Schutz von Israel verschieben müssen nach Harmagedon. Nach Offenbarung 16. Harmagedon, das ist eine riesige Ebene in Nordisrael im Hinterland von Haifa, wo heute einer der größten Militärflughäfen Israels zu finden ist. Und Haifa ist der große Militärschiffshafen Israels. Also ganz ideal heute, um einen Aufmarsch dann in Harmagedon zu machen. Und wenn sie dort in Harmagedon aufmarschieren, um eben Israel gegen den König des Nordens zu helfen, gegen diese islamische Koalition aus dem Norden, dann wird der Herr Jesus wiederkommen. Und so wie das Römische Reich damals vor 2000 Jahren Jesus Christus gekreuzigt hat, wird das Römische Reich in der Zukunft gegen Jesus Christus Krieg führen. Aber er wird sie überwinden, haben wir gelesen. Und das Tier, das ist also das erste Tier aus dem Meer, der Diktator, und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, das ist das zweite Tier aus der Erde, der falsche Messias, der Antichrist. Die werden in den Feuersee geworfen, ohne noch zuvor vor dem Gerichtsthron Gottes zu erscheinen. Sofort in die Hölle. Die wird bis dann noch leer sein. Das sind die allerersten, die in die Hölle kommen. Und das ist dann eben die Erfüllung, das Schwert über sein rechtes Auge. Das ist dann sein Lebenslicht hier auf Erden, das ihm genommen wird, indem er lebendig in die Hölle geworfen wird. Ja, und so haben wir also ganz konzentriert in Sacharja 11, 16 und 17 den Antichristen und das Elend, das er bewirken wird vor uns. Ja.
Islamisiert wird, wie in Ägypten wohl auch.
Gut, das war eigentlich von Anfang an klar. Als die Journalisten gejubelt haben und gesprochen haben von einem arabischen Frühling, da hatten wir hier eine Spezialbibelklasse über das Thema. Und dort haben wir das bereits behandelt, dass es eigentlich überraschend ist, dass diese Revolutionen nicht schon längst gekommen sind. Denn 1979, die Revolution im Iran, war eine Vorzeigerevolution, bei der man gesagt hat, was jetzt geschehen ist im Iran, das soll mit allen islamischen Ländern geschehen. Dass diese islamischen Regimes sollen durch richtig islamische Regimes ersetzt werden. Und so war klar, all diese Umstürze, das ist nun der Moment, dass die richtigen Moslems die Macht übernehmen. Und so kann man einfach sagen, ja, diese Staaten werden sich radikalisieren und Europa wird nicht islamisiert werden. Aber es wird zu einem Clash der Zivilisationen kommen. Das ist so, das beschreibt die Bibel ganz klar. Aber diese islamische Einwanderung in Europa, die ist trotzdem bedeutungsvoll. Denn in Offenbarung 6, da wird ja gerade beschrieben, nach der Entrückung, das erste Siegelgericht, da kommt der Antichrist, auf einem weißen Pferd reitend, mit einer Krone, siegend, auf das er siegte. Und dann die nächsten Siegelgerichte, die dann gleich kommen, sind unter anderem massive Teuerung, das heißt ein Zusammenbruch in der Wirtschaft, mit enormer Teuerung wird dort beschrieben, und nämlich 1200% Teuerung. Das kann man aus dem Grund sagen, weil dort erklärt wird, ein Liter Weizen kostet einen Denar. Der Denar ist in der Bibel der Tageslohn eines Arbeiters. Und da kann man ausrechnen, welche Teuerung das umfasst. Sobald also ein Liter Weizen einen Tageslohn eines Arbeiters kostet, dann haben wir etwa diese über 1000% Inflation. Und dann wird dort auch ein weiteres Siegel berichtet, dass es zu schrecklichem Blutvergießen kommt. Das heißt, also Europa wird in der Sicherheit so durchgeschüttelt werden, damit dann die Massen dem kommenden Diktator die Hand reichen. Das hat man alles schon in der Geschichte, alles schon erlebt. Ich war Wirtschaftszusammenbruch und Massenarbeitslosigkeit, und dann plötzlich ist man bereit, einem Mann in der Hoffnung, der bringt uns aus der Katastrophe heraus, die Hand reicht. Und so wird das alles wiederkommen. Europa hat nichts gelernt. Das können wir aus dieser Geschichte lernen. Dass Europa nichts gelernt hat. Denn es wird alles noch viel schlimmer kommen. Und also kann man sagen, diese schleichende Islamisierung Europas, das könnte die Erklärung sein für die Prophetie in Offenbarung 6, dass es eben zu diesem großen Blutvergießen kommt. Aber insofern wäre dann der Islam eben nur der gewissermaßen der chemische Stoff, der die Reaktion auslöst, aber selber nicht Teil ist der Reaktion. Ja? Und das ist eine wichtige Sache in der Chemie, nicht wahr, dass man solche Stoffe einsetzen kann, die Reaktionen auslösen, aber selber dann nicht Teil der Reaktion sind. Und so ist es sehr naheliegend, dass eben der Islam da eine wichtige Rolle spielen kann, um diesen Übergang von der Demokratie, die allerdings schon jetzt immer mehr eingeschränkt wird in Europa, aber letztlich hin zur Diktatur zu führen. Das war ein bisschen lange Antwort, nicht wahr, Erich? Aber es macht deutlich, die knallen zusammen und man sieht dann Europa mit ganz anderen Augen. Und nicht vergessen, wenn man diese schleichende Islamisierung sieht, das ist eine schlimme Sache natürlich, aber man muss als Christ auch die Chance sehen, wie viele Menschen da in Europa mit dem Evangelium jetzt noch erreicht werden können. Gerade aus islamischen Ländern. Das muss man immer auch vor Augen haben. Ja?
Eine weitere Gefahr ist doch eigentlich der Einfluss des Buddhismus. Denn in Europa, überall sieht man doch die Buddha-Statuen. Auf jedem Weihnachtsmarkt oder egal wohin man kommt.
Ja, aber der Buddhismus ist nur Teil, kann man sagen, der esoterischen Welle, die alles Mögliche noch umfasst. Und der Buddhismus ist natürlich eine Religion, die ist charakterisiert durch das Verehren von Götzenbildern. Aber in Europa wird die Verehrung kommen des alten europäischen Gottes Jupiter. Aber das ist alles wesensverwandt, eben die Verehrung von Götzenbildern. Und so spielt eben diese ganze esoterische Welle, die wir auch seit den 60er Jahren im Abendland haben, auch eine wichtige Rolle, dass die Menschen überhaupt empfänglich werden für einen Mann, der Zeichen und Wunder tut. Früher hätten die meisten Leute gesagt, das ist ja durchgeknallt. Wir glauben doch nicht solche Dinge. Aber heute ist es ganz anders durch die esoterische Welle und dazu gehört eben auch der Buddhismus. Also das ist nicht eine nebensächliche, unbedeutende Sache, aber es ist nur ein Teil des Ganzen. Und erklärt eben, so musste Europa verändert werden, um bereit zu werden für den Antichristen. Ja?
Ich wollte noch mal fragen, da in Daniel 11, 36 und der Krön, also das ist der Antichrist, nicht das Ding.
Der König in Daniel 11, 36 ist der Antichrist. Nicht das Tier aus dem Meer, sondern das Tier aus der Erde. Der falsche Prophet, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Ja. Weil er Herrscher sein wird im Land Israel und er wird eben ein Jude sein. Auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Ja, Daniel 11, Vers 37. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und die Frage kommt immer, wer ist ein Jude? Nun, jemand, der von Abraham, Isaak und Jakob abstammt, das ist ein Jude. Ja, da hinten.
Das ist noch eine Frage zur Offenbarung 13, Vers 7. Da geht es um das Tier aus dem Meer. Da steht, es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und da ist meine Frage, wer die Heiligen sein können.
Die Heiligen sind diejenigen, die sich nach der Entrückung noch bekehren werden. Aus den Heidenvölkern und aus Israel. Und ich habe ja erklärt, es wird nach der Entrückung der Gemeinde immer noch möglich sein, sich zu bekehren. Aber diejenigen, die das Evangelium gehört haben und abgelehnt haben, die werden sich nicht mehr bekehren können. Aber andere und solche werden in großer Zahl auch das Martyrium erleben in dieser Zeit. Ja. Noch etwas? Habe ich etwas übersehen? Ja, da. Ja, wobei das keine Magie ist. Und in Offenbarung 13 wird wirklich klar gemacht, dass das Tier aus der Erde, der Antichrist, das wird der schlimmste Esoteriker, der schrecklichste Okkultist aller Zeiten sein. Und darum dieses sprechende Bild muss man nicht technisch erklären. Die Technologie hat natürlich einen Zusammenhang bei seinem Wirtschaftssystem, das er ändert. Er macht ja, dass man dann in Europa nicht mehr kauft oder verkauft mit Bargeld, sondern nur noch mit einem Code auf der rechten Hand oder auf der Stirn. Und das kann man natürlich heute mit der Technik erklären, denn das ist ja alles bereit. Aber dort wird auch nichts gesagt von Zeichen und Wundern. Aber in Verbindung mit dem sprechenden Götzenbild und dem Feuer vom Himmel wird erklärt, wie wirklich das Okkulte so schlimm sein wird, wie man das in der Geschichte des Okkultismus nie gesehen hat zuvor. Noch etwas? Ja?
Yeah.
Also das Tier aus dem Meer oder aus dem Abgrund, Offenbarung 13 steht aus dem Meer, in Offenbarung 17, Vers 8 steht aus dem Abgrund. Und für Abgrund steht das Wort Abyssos. Und das bedeutet, in Römer 10 wird das Wort benutzt auch für das Totenreich. Das heißt also, dieses neue römische Reich, das soll aus dem Völkermeer hervorkommen und gewissermaßen aus dem Totenreich. Und tatsächlich, nicht wahr, mit dem, dass Kaiser Franz Josef 1806 seine Krone abgelegt hatte, die Krone des Heilig-Römischen Reiches deutscher Nation, da war das Römische Reich vorüber. Allerdings hatte Napoleon 2 Jahre vorher sich selber gekrönt und dann seine Feldzüge gemacht bis nach Russland, indem er eben die Idee des Römischen Reiches noch weiterführen wollte. Aber dann kam die Völkerschlacht von Leipzig und dort war sein Schicksal besiegelt. Im nächsten Jahr war er weg vom Fenster. Und von dort an war das Römische Reich weg. Da kam die Zeit des Nationalismus. Man war stolz auf nationale Identität. Und das hat Europa so zerrissen, dass es schließlich zum Ersten Weltkrieg kam. Mit etwa 17, 18 Millionen Toten. Und nach dem Krieg war die Sache nicht erledigt. Und darum war der Zweite Weltkrieg eigentlich eine zweite Phase. Und schließlich 1945, als die Glocken im Frühjahr läuteten, da war Europa am Boden vernichtet mit einem Krieg mit 50 bis 70 Millionen Toten. Und dann kam Winston Churchill nach Zürich und hat an der Uni diesen Vortrag gehalten: Let Europe arise. Lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg dahin ist einfach. Und er hat erklärt, wie es geht. Und gleich in den 50er Jahren kamen dann diese römischen Verträge, 1957, notabene in Rom unterschrieben. Da haben sich 6 Nationen zusammengefügt in der Stahlindustrie und Atomenergie. Und dann ging das weiter bis zur EEG, Europäischen EWG, dann EEG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, dann Europäische Gemeinschaft und schließlich EU, Europäische Union. Also das Ganze kam wirklich aus dem Abyssos heraus. Und wir sind jetzt mitten in der Entwicklung, dieses Römische Reich steigt hinauf, aber der Diktator ist noch nicht da. Aber wir sehen, wie Europa sich ganz klar diktatorisch immer mehr gebärdet. Aber dass die Massen das akzeptiert, da braucht es noch mehr. Also wir können uns auf Dinge gefasst machen. Die Leute werden schon noch aufstehen. Und wenn die Massenarbeitslosigkeit noch mehr um sich greift, das kann ganz schreckliche Zustände geben. Und dann kann eben auch der Islam plötzlich seine Rolle spielen, wenn man merkt, Europa ist so schwach. Und wir haben das ja vor nicht langer Zeit gesehen, als die Banlieue gebrannt haben in Frankreich. Und das war der Islam, der da den Funken gegeben hat. Und das kann alles noch viel, viel schlimmer kommen und muss auch so kommen nach Offenbarung 6, diesen Siegelgerichten, und dann geht es rüber zur Diktatur. Aber da muss ein ganz starker Mann kommen, der seinen Thron, wie Offenbarung 13 sagt, direkt von Satan bekommen wird. Ja? Ist auf jeden Fall in der gleichen Epoche. Nicht wahr? In Offenbarung 13 wird zuerst das Tier aus dem Meer beschrieben und dann gleich das andere Tier aus der Erde. Also die kommen in der gleichen, weil die werden ja zusammenarbeiten. Ja. Aber eben, das ist dann die Sache der Zeit nach der Entrückung. Das ist ganz wichtig. Ja. Er wird zum Beispiel Nordjordanien auch angreifen. Lies doch gleich mal weiter, Vers 41. Jawohl, Ammon, das ist Südjordanien. Nordjordanien. Moab, Mitteljordanien und Edom ist Südjordanien. Und das heißt also, Edom und Moab wird seiner Hand entkommen. Süd- und Mitteljordanien. Aber nur zum Teil die Kinder Ammon. Und das ist Nordjordanien. Da, wo die Stadt Amman ist, das kommt von Ammon. Amman. Dort wird also zum Teil ein innerislamischer Konflikt durchgeführt werden. Aber ich habe erklärt, die 144.000, die noch fliehen werden, die gehen nach Moab. Und dort sind sie sicher. Und dann geht es auch weiter, wenn du liest, Rudi. Jawohl. Also wieder ein innerislamischer Konflikt. Ägypten wird erobert werden. Und zwar offensichtlich ist der Reichtum dann interessant. Ja? Und Libyen, das Nachbarland, wird Syrien und seine Verbündeten unterstützen. Und auch Sudan. Denn das, was du gelesen hast, Äthiopien, hebräisch Kusch, bezeichnet eben das Land südlich von Ägypten. Das heißt also insbesondere Sudan und erst dann im weiteren Sinn Äthiopien. Ja, also da siehst du schon andeutungsweise eben Jordanien, Ägypten und dann auch Länder, die nicht genannt werden. Und dann kannst du kurz weiterlesen, Vers 44, und dann gehen wir in die Pause. Jawohl. Also er hört dann in Ägypten von Gerüchten aus dem Osten, das sind diese Könige von Sonnenaufgang, von denen Offenbarung 16 spricht, die dann plötzlich auch von jenseits des Euphrats kommen werden und auch eingreifen wollen. Und das erschreckt Syrien und so werden sie wieder zurückgehen, um ihren Standort in Israel zu festigen. Und zwar haben wir gesehen, zwischen dem Mittelmeer und dem Berg der Heiligen Zierde, das ist Jerusalem. Dort wird die Front aufgestellt werden, das ist also in diesem Bereich, wenn man vom Flughafen Tel Aviv über die Autobahn nach Jerusalem hinauffährt, das ist genau dieser Bereich. Wenn man dort durchfährt, dann weiß man, da wird dann die Front aufgestellt sein. Während der Westen seine Front im Norden in Hamagedon, in der Ebene Jezreel, aufstellt. Und dann kommt der Herr Jesus wieder und wird all diese Feinde vernichten. Darum steht hier, und er wird zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Ja, gut, dann machen wir jetzt eine Pause, 20 Minuten, und dann fahren wir um halb wirklich weiter. Wir kehren zurück zu Sacharja 11. Jetzt haben wir die zwei letzten Verse. Verstanden? Aber die Hauptsache ist ja der gute Hirte. Jetzt gehen wir zu Vers 4. Liest jemand nochmals Vers 4?
So sprach der Herr, mein Gott, weide die Schlachtschafe, deren Käufer sie schlachten, ohne zu büßen. Oder wenn sie verkaufen, sagen,
jawohl, also hier geht es um die Herde Israel. Sie wird hier genannt, ganz wörtlich, die Herde des Schlachtens. Weide die Herde des Schlachtens, deren Käufer sie schlachten und es nicht büßen. Die Herde, die die Bestimmung hat, eines Tages geschlachtet zu werden. Schreckliche, schreckliche Bezeichnung. Und da gibt es Käufer und Verkäufer. Sieht man das in Vers 5? Wer waren die Käufer dieser Herde, die eines Tages geschlachtet werden sollte? Und wer die Verkäufer? Ja, die Römer, die waren die Besatzungsmacht. Ab 63 vor Christus sind die Römer einmarschiert in Jerusalem und damals unter Pompeius und haben dann immer wieder besonders auf die Leute geachtet in Israel, die mit ihnen gemeinsame Sache machten. Und da waren ganz besonders eben die Sadduzäer, die eine Partei waren, die konzentriert war unter den reichen Priestern in Jerusalem. Und die haben sich gut mit den Römern arrangiert, und zwar so, dass sie aus dem Tempeldienst enorm viel Profit machen konnten, die schwelgten im Reichtum. Die Sadduzäer waren auch die Liberalen, kann man sagen. Die anerkannten nur die 5 Bücher Mose, den Rest des Alten Testaments nicht. Und so gab es also die unter der Elite, die sich arrangierten mit den Römern. Die Käufer, die sie schlachten, nicht wahr? Vers 5, das sind die Römer, die schließlich diese Herde Israel im Jahr 70 nach Christus fürchterlich abschlachten sollten. Weiß jemand, wie viele damals umgekommen sind, allein in der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70? Ja, über 1 Million. Also diese Zahl ist uns überliefert von Josephus Flavius, einem jüdischen Geschichtsschreiber, der den ganzen Krieg als Augenzeuge miterlebt hatte. Und später gab es ja dann nochmals einen Aufstand der Juden gegen Rom unter Kaiser Hadrian, 132 nach Christus. Wieder ein schrecklicher Krieg bis 135. Und in diesem Krieg kamen nochmals etwa 1 Million Menschen ums Leben in Israel. Also allein in diesen 2 Kriegen der Römer gegen die Juden kamen etwa 2 Millionen Menschen ums Leben.
Und relativ zu wie viel insgesamt?
Man kann das nicht genau sagen.
Gab es da mal 5 Millionen Juden oder 10 Millionen?
Man weiß durch die Angaben bei Josephus Flavius, dass es damals im Jahr 70 etwa 2,7 Millionen Menschen in Jerusalem gab, die zum Fest gekommen waren. Aber für die Frauen und Kinder war es ja nicht obligatorisch. Also da gibt es noch eine Dunkelziffer von Frauen und Kindern, die nicht zu den Festen kommen konnten, aber 3 Millionen plus im Land Israel. Ja.
Dann ist 1 Million natürlich eine ganz beachtliche Prozentzahl.
Ja, ja. Ja, ja. Und darum eben, dieser Ausdruck hat wirklich etwas zu bedeuten. Weide die Herde des Schlachtens. Und der Herr Jesus ist also gekommen als der gute Hirte, wie er sich in Johannes 10 selber nennt. Können wir das kurz aufschlagen? Johannes 10, Vers 11. Kann jemand lesen?
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling aber flieht, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Ich bin der gute kenne die meinen und bin den meinen bekannt. Gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe.
Jawohl. Und dann noch Vers 27.
Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins.
Jawohl. Also der Herr spricht über diejenigen, über die Schafe, die ihn wirklich kennen und ihm nachfolgen. Das waren alle diese Menschen in Israel, die ihn als Messias erkannten und ihm nachfolgten. Das war eine kleine Minderheit natürlich. Und schauen wir in Johannes 10, Vers 26. Der Herr spricht da mit führenden Juden, mit Führern des Volkes, Vers 26. Da sagt er ihnen:
Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe.
Jawohl. Also sie sind Führer, die ihn als Messias in Frage stellten. Man sieht das im Zusammenhang, den Versen oben. Die nennt der Herr Jesus, die bezeichnet der Herr Jesus als Schafe, die nicht zu ihm gehören. Und so kam der Herr Jesus also und wollte diese Schafherde Israels als Messias weiden. Aber da waren eben zwei Gruppen da präsent in Vers 5, die Käufer, die sie schlachten und dafür nichts büßen, und die Verkäufer, die sehr religiös sprechen: Gepriesen sei der Herr, denn ich werde reich. Und das war genau der Punkt mit den Sadduzäern. Gepriesen sei der Herr, denn ich werde reich. Man hat in Jerusalem im jüdischen Quartier Ausgrabungen gemacht. Nach dem Sechstagekrieg war das möglich, weil das ganze jüdische Quartier von früher war ja durch die Jordanier verwüstet worden. Und bevor man es wieder aufbaute, hat man ganz systematisch alles ausgegraben. Und da kamen verschiedene Gebäude der reichen sadduzäischen Priester aus dem ersten Jahrhundert ans Licht. Und zum Beispiel ein Palast, der möglicherweise der Palast war von dem hohen Priester Annas, mit einer Grundfläche von 600 Quadratmetern. Echt nicht schlecht, nicht wahr? Und auch andere Gebäude und eben all das, was man an Hausrat noch gefunden hat, zeigt, die haben wirklich im Luxus geschwelgt. Und hat Überreste von ganz wunderbaren Stucco-Arbeiten gefunden in den Häusern. Also ein Luxus sondergleichen. Und dann spricht genau da, die Verkäufer sagen: Gepriesen sei der Herr, denn ich werde reich. Und eben die Käufer, die sie schlachten, die büßen nicht. Und das Interessante ist ja, die Römer haben im Jahr 70 Jerusalem zerstört. Und dann auch nochmals im Jahr 135, wie erklärt, unter Kaiser Hadrian. Aber danach kam kein Zusammenbruch unmittelbar danach des Römischen Reiches. Nicht wahr? Früher, als die Assyrer sich an den Juden vergriffen hatten, schon bald danach kam der Untergang des Assyrischen Reiches. Und Ninive fiel, 612. Und dann haben sich die Babylonier an den Juden vergriffen. Und schon nach 70 Jahren Weltherrschaft fiel das Babylonische Reich. Und dann haben sich die Perser, vor allem am Schluss ihrer Geschichte, an den Juden vergriffen. Und dann fiel das Persische Reich in die Hände von Alexander dem Großen. Und als in der Schlusszeit dieser Epoche die Juden sich die Nachfolger des Alexanderreiches sich an den Juden vergriffen haben, fiel auch dieses dritte, fielen die letzten Reste dieses dritten Reiches zusammen. Und dann kamen die Römer. Und die haben sich vergriffen im Jahr 70 und 135 das Römische Reich brach nicht gleich zusammen. Es ging noch lange, bis dann das Weströmische Reich unter dem Eindringen der Barbaren zersetzt wurde in viele unabhängige Königreiche. Das war 476, ab 476. Aber das Oströmische Reich blieb weiter bis 1453. Nicht wahr? Also da verlief die Geschichte anders und die Bibel deutet das hier an, dass diese Käufer sie schlachten und es nicht büßen. Ja, aber das ist ja nur eine einzelne Stadt und die steht ja nicht gerade in einem ganz speziellen Zusammenhang jetzt zu Judenverfolgung. Ja, und dann heißt es, Vers 5 am Schluss, und deren Hirten sie nicht verschonen. Also wir haben die Käufer und die Verkäufer und dann speziell die Hirten. Das sind also ganz besonders die Führer des jüdischen Volkes, die aber eben alle auf sich selber schauen und die Herde eben nicht wie ein Hirt selbstlos führen und behandeln. Jetzt Vers 6. Liest jemand? Jawohl, also hier Vers 6 fasst zusammen, dass Gott beschlossen hat, dieses Volk dem Gericht zu übergeben. Und warum, das wird jetzt im Weiteren erklärt. Vers 7. Jawohl, jetzt spricht der Messias, der Herr Jesus, der gute Hirte. Ihr weidet die Schafe und war eben die Herde des Schlachtens, wird sie wieder genannt. Jetzt fehlt da in der Übersetzung etwas. Du hast gemerkt, ich weidete die Herde des Schlachtens mithin die Elenden der Herde. Man kann übersetzen die Elenden oder die Armen. Der hebräische Begriff bezeichnet besonders eben die Demütigen, die sich vor Gott demütigen. Das sind die, die der Herr Jesus auch in der Bergpredigt speziell erwähnt. Wenn er sagt in Matthäus 5, Vers 2, glückselig die Armen im Geist. Das sind nicht die Behinderten gemeint in diesem Vers, sondern das heißt nicht die Armen an Geist, sondern die Armen im Geist. Das sind die, die sich in ihrem Denken bewusst sind, wie arm wir vor Gott sind und ihm gar nichts bieten können. Oder sie werden dann auch genannt die Sanftmütigen. Matthäus 5, Vers 5. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Das sind die, die sich vor Gott demütigen und umkehren. Also der Herr hat Israel geweidet, er ist in ganz Israel herumgereist, hat in den Synagogen gepredigt und auch unter freiem Himmel und wollte diese Herde pflegen und geistlich stärken, aber hat ja ein ganz besonderes Auge auf die Elenden, die Demütigen der Herde. Das sind all die, die in den Evangelien beschrieben werden, die dem Herrn nachgefolgt sind, die auf sein Wort geachtet haben. Um die hat er sich ganz besonders gekümmert. Das waren nicht nur die 12 Apostel, sondern er hat ja auch an anderer Stelle 70 Jünger ausgesandt. Und es waren noch viele mehr da. Und nicht nur Jünger, sondern auch Jüngerinnen. Ja. Und dann haben wir gelesen, der Hirte nimmt sich zwei Hirtenstäbe. Der zweite heißt Bande oder Verbindung. Und der andere heißt Huld oder Lieblichkeit. Ja. Und dann kommt wieder ein schwieriger Vers, Vers 8. Jawohl. Diese drei Hirten, die da in einem Monat von dem Herrn vertilgt werden, das hebräische Wort Hichid kann bedeuten vertilgen, aber kann auch bedeuten verwerfen und verschmähen. Drei Hirten, die ihr in einem Monat verwirft und verschmäht. Es ist interessant, die Evangelien im Neuen Testament sind ja vier Biografien des Herrn Jesus. Aber wenn wir sagen Biografien, Lebensbeschreibungen, dann erwarten wir ja, dass das ganze Leben von der Geburt bis zum Tod in der ganzen Zeitspanne beschrieben wird. Aber wir wissen, in Matthäus und Lukas wird die Geburt berichtet, aber in Markus überhaupt nicht. Und in Johannes wird die Geburt auch nicht beschrieben. Und dann die Kindheit Jesu wird nur gerade in Lukas beschrieben, wo wir einige Berichte haben über gleiche Zeit nach der Geburt, die Beschneidung Jesu am achten Tag und so weiter. Aber dann nichts mehr bis der 12-jährige Jesus im Tempel in Jerusalem. Und dann wieder nichts mehr, bis er 30 ist. Und danach wird der Fokus gerichtet auf die 3 Jahre, in denen der Herr Jesus öffentlich gepredigt hat. Aber auch da ist es nicht so, dass wir im Detail alles aus diesen 3 Jahren finden, sondern es wird ganz stark fokussiert auf die letzte Woche, auf den Passamonat, Nissan. Und in diesem Monat dann speziell eben die letzte Woche von Palmsonntag bis zur Auferstehung. Ich habe mal die Verse ausgezählt in den Evangelien und bin darauf gekommen, 30% der Evangelientexte beschäftigen sich mit dieser letzten Woche. Also es zeigt, wie dieser letzte Monat Nissan, der Passamonat, wo der Jesus dann sterben und schließlich auch auferstehen sollte, und ganz besonders diese eine Woche in diesem Monat sind da im Fokus der Evangelien. Und dort sehen wir, wie der Herr Jesus in dieser letzten Woche Diskussionen hatte mit allen möglichen Führern des Judentums. Mit den Herodianern, mit Sadduzäern, mit den Pharisäern und so weiter. Und sie versuchen, durch Fangfragen ihn in eine Situation zu bringen, durch die sie ihn den Römern überliefern könnten. Und die Evangelien beschreiben im Detail, wie der Herr Jesus diese Anfragen sich anhörte und wie er dann so weise darauf geantwortet hat. Und schließlich, niemand war in der Lage, ihn irgendwie zu Fall zu bringen. Aber der Herr Jesus hat wirklich alle völlig widerlegt und gezeigt, dass sie falsch sind. Und die drei ganz wichtigen Gruppen waren die führenden Priester, also der Hohepriester und all die Priester, die da unterhalb sind. In manchen Bibeln wird ja oft in Evangelien übersetzt, die hohen Priester in der Mehrzahl, nicht wahr? Aber besser wäre, man sollte übersetzen, die führenden Priester. Denn der Ausdruck Hohepriester kann bezeichnen den höchsten Priester, den hohen Priester, aber auch die führende Priesterschaft, gerade unterhalb des hohen Priesters. Es gab ja immer nur einen hohen Priester, der im Amt war. Und also immer wenn steht, die hohen Priester, wäre es besser, die führenden Priester. Die spielen eine ganz wichtige Rolle. Und dann die Mitglieder des Sanhedrins, das sind die Obersten. Zum Beispiel Nikodemus wird er genannt, ein Oberster der Juden. Er war einer dieser 71 Richter des obersten Gerichtshofes, des Sanhedrins. Und dann eine weitere wichtige Gruppe, die ganz oben am Volk, über dem Volk stand, das waren die Schriftgelehrten. Also die Schriftgelehrten, die führenden Priester und die führenden Richter. Und die werden da dargestellt in diesen drei Hirten, die der Herr Jesus dann in diesem letzten Monat vor in diesen Tagen vor seinem Sterben hat er sie öffentlich widerlegt und dargelegt, dass sie alle gegen Gott und sein Wort handeln. Das würde, sollte man also hier übersetzen, nicht mit vernichtete, sondern ich verwarf 3 Hirten in einem Monat. Und meine Seele wurde ungeduldig über sie. Für den Herrn war klar, jetzt ist Schluss, jetzt reicht's. Und wir können das nachlesen, wie der Herr wirklich genug hatte in Matthäus 24. Da spricht der Herr Jesus diese Wehe über die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und was sagt er in Matthäus 23, Vers 36? Wer liest?
Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschehen kommen.
Noch bis 39.
Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu mir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Ja. Also der Herr sagt, ich habe so lange versucht, euch zusammenzubringen und zu versammeln, aber ihr habt nicht gewollt. Und jetzt siehe, euer Haus, das heißt euer Tempelhaus, wird euch Wüste gelassen werden. Der Tempel wird verwüstet werden und als eine Verwüstung liegen bleiben. Und das ist geschehen vom Jahr 70 bis heute. Ist dann nicht mehr aufgebaut worden. Und ist Wüste geblieben. Also der Herr hatte genug, aber in dieser Woche hatten sie auch genug. Und sie haben beschlossen, jetzt muss er sterben. Und darum haben sie auch diese Abmachung mit Judas gemacht und den 30 Silberlingen und so weiter. Lesen wir weiter. Vers 9.
Da sprach ich, ich will euch nicht länger weiden. Was stirbt, das sterbe, was vertilgt werden soll, das werde vertilgt. Von den übrigen aber soll jedes das Fleisch des anderen fressen. Und ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn, um meinen Bund aufzuheben, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Als er nun an jenem Tag aufgehoben wurde, da erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es das Wort des Herrn war. Weiter?
Ja, bitte.
Da sprach ich zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn. Wenn aber nicht, so lasst es bleiben.
Jawohl. Und bis da? Gut. Ja, in Vers 10 haben wir also diesen Stab, Huld, der wird jetzt gebrochen. Und da wird erklärt, das hat etwas zu tun mit den anderen Völkern. Das heißt, dass die anderen Völker sich eben nicht mehr wohlgefällig gegenüber Israel zeigen würden. Dieser Stab, Huld, sollte gebrochen werden und hatte zur Folge, dass die heidnischen Völker sich dann über Israel hermachen würden. Der Herr will nicht mehr weiden, ist vorbei. Er übergibt sie gewissermaßen der Bosheit der Völker. Und darum wird dieser Stab Huld, wird gebrochen. Das heißt, jetzt kann die ganze Bosheit der Völker über sie kommen. Vers 11. Liest du weiter, Roland? Ja.
Als er nun an jenem Tag aufgehoben wurde, da erkannten die Elenden der Herde, die auf mich achteten, dass es das Wort des Herrn war.
Jawohl, also die Elenden, die auf ihn achten, auf den guten Hirten, das sind die Gläubigen in Israel. Und die haben realisiert, was der Herr da beschlossen hat. Wenn er sagt, Jerusalem, ich habe euch versammeln wollen, aber ihr wollt nicht, jetzt soll euer Haus Wüste gelassen werden. Die haben auf dieses Wort geachtet. Und darum lesen wir dann auch, wie die Jünger zum Herrn gekommen sind und haben gesagt, wie soll das, wann soll der Tempel zerstört werden? Was ist das Zeichen seiner Zerstörung? Und da hat der Herr in der Ölbergrede ihnen das alles genau erklärt. Weiter, Vers 12.
Da sprach ich zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie mir meinen Lohn ab, 30 Silberlinge.
Gerade weiter. Jawohl. Also, nach diesen 3 Jahren des Dienstes, wo klar wurde, dass die Führerschaft den Herrn Jesus ablehnt, da hat der Herr gesagt, gut, dann könnt ihr mir ja meinen Lohn ist auszahlen für diese Arbeit. Und sie sind bereit, 30 Silberschekel zu bezahlen. Das haben wir letztes Mal alles schon behandelt, aber für diejenigen, die nicht da waren, wiederhole ich ganz kurz. Das ist ein Hinweis auf diese 30 Silberschekel, die die führenden Priester Judas gegeben haben, wenn er ihnen den Herrn überliefern würde. Und warum haben die genau 30 Silberschekel gewählt? Das haben wir letztes Mal auch gesehen. In 2. Mose 21, 32 sind 30 Silberschekel der Wert, oder kann man sagen, der Haftpflichtwert eines toten Sklaven. Wenn durch ein Unglück, durch einen Unfall ein Sklave, oder ein Diener, durch einen Stier getötet wurde, dann musste der Stierbesitzer dem Herrn dieses Knechtes eben Schadenersatz bezahlen. Und das war 30 Silberschekel. Und offensichtlich haben die Führer damals diese Zahl gewählt, 30 Silberschekel in Anspielung auf den Wert eines toten Sklaven. Ich weiß, sie hätten ja auch 20 Silberschekel bezahlen können. Dann hätte man die Anspielung gesehen auf Josef. Denn Josef, dieser treue Mann im Alten Testament, der wurde von seinen Brüdern für 20 Silberschekel nach Ägypten verkauft. Aber nein, sie gaben nicht 20 Silberschekel, sondern 30. Ist zwar mehr, aber diese Zahl hat eine so hässliche Bedeutung, dass sie erinnert, das ist der Wert eines toten Sklaven im Fall von Haftpflicht. Und darum sagt der Herr, eben, sie sollen den Lohn geben und sie wiegen diesen Lohn da. Und ganz ironisch heißt es in Vers 30, da sprach der Herr zu mir, wirf in den Töpfer hin den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wert geachtet bin. Da hat der Herr 3 Jahre lang diesen Dienst getan in ganz Israel und die Wahrheit Gottes verkündigt, wie das niemand konnte. Und die Volksmenge hat immer wieder gestaunt und gesagt, nie hat jemand so geredet wie dieser Mann. Und niemand kann so mit Autorität sprechen wie dieser. 30 Silberschekel. Aber, wir haben schon letztes Mal gesehen, es heißt hier, da sprach der Herr zu mir, wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wert geachtet bin. Und ich nahm die 30 Silberschekel und warf sie in das Haus des Herrn, in den Tempel, dem Töpfer hin. Und in der Erfüllung wird alles klar. Judas hatte diese 30 Silberschekel für den Verrat bekommen, bekam danach Gewissensbisse und wollte dieses Blutgeld zurückbringen. Die führenden Priester sagten, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und in seiner Verzweiflung nimmt er das Geld und schmeißt das in den Tempel und geht. Er hängt sich. Und die Priester sagen, das ist Blutgeld, das darf man nicht in den Tempel geben. Was machen wir mit dem Geld? Wir kaufen vom Töpfer da das Landstück ab, dieses billige Landstück, wo er seine zerbrochenen Überreste von Krügen jeweils drauf schoss. Das war so sein, das war also kein Recyclinghaufen, ja, sondern wirklich eine Ablage. Das hat man damit gekauft, mit diesem Geld, um das als Begräbnisstätte für arme Leute in Jerusalem einzusetzen. Und so kam also das Geld in den Tempel und so zum Töpfer. Wie es hier steht, nimm, wirf ihn, dem Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wert geachtet bin. Und ich nahm die 30 Silberschekel und warf sie in das Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Und dann kommt der zweite Stab dran. Ich zerbrach meinen zweiten Stab, die Bande, um die Brüderschaft aufzuheben. Also der erste, Huld oder Lieblichkeit, war der Stab, der garantierte, dass die Völker sich nicht an Israel vergreifen. Also er wurde gebrochen, das heißt, jetzt können sich die Völker über Israel hermachen. Und der zweite Bande war quasi der Stab, der garantierte, dass eine gelebte Brüderschaft da war innerhalb von Israel. Aber, das lesen wir ganz besonders bei Josephus Flavius, der die weitere Zeit nach der Kreuzigung beschreibt in Israel und beschreibt, wie die verschiedenen Parteien in Israel, wie die ständig in Streit waren. Und sogar dann, als die Römer Jerusalem belagerten, waren die untereinander völlig zerstritten. Ich war in dem Moment, wo Einheit das Allerwichtigste gewesen wäre, beschreibt er, das war ein Riesenproblem, diese Streitigkeit der verschiedenen Parteien miteinander. Und das schwächte sie natürlich im Kampf gegen die Römer. Aber das musste alles so kommen, denn der Herr hatte diesen Stab, Bande, die Brüderschaft innerhalb des Volkes zerbrochen. Und dann sehen wir, kommt nur noch, was wir schon angeschaut haben, 15 bis 17, die Sache mit dem Antichristen. Ein Volk, das den guten Hirten verworfen hat, abgelehnt hat, ist automatisch ausgeliefert für die Verführung. Aber dieser Grundsatz gilt natürlich für alle Zeiten und für alle Menschen. Wenn Menschen das Evangelium hören und es ablehnen, dann ist es nicht mehr gleich wie vorher. Dann können sie erleben, wie Gott sie dann auch fallen lässt und sie in Verführungen hineinkommen, in die sie sonst nie hineingekommen wären. Und das sehen wir so tragisch. In dem heutigen modernen Europa trifft man so viele Menschen, die wollen von der Bibel halten sie überhaupt nichts. Aber die glauben allen möglichen Unsinn. Die glauben, dass Edelsteine um den Hals irgendwie Glück bringen. Und Erfolg im Beruf und so weiter. Man kann erzählen, was man will, und es wird geglaubt. Wie Napoleon gesagt haben soll, es ist unglaublich, was die Menschen glauben, es darf nur nicht in der Bibel stehen. Aber das ist ein göttliches Prinzip. Wer die Wahrheit verwirft und ablehnt, wird automatisch offen für die Verführung. Und die schlimmste Verführung ist eben dieser törichte Hirte, der Antichrist. Ja, dann wollen wir hier schließen. Und wir würden dann nächstes Mal noch weiterfahren mit den messianischen Prophezeiungen in Kapitel 12 und 13 und noch in Malachi. Also wir haben noch einmal an diesem Thema. Dann kommt ein neues Thema. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen als den guten Hirten, der gekommen ist und sein Leben gelassen hat für seine Schafe. Danke, Herr Jesus, dass du uns so geliebt hast, dass du alles gegeben hast, um uns zu retten. Du wolltest nicht, dass irgendjemand verloren gehe. Aber wir haben auch wieder gesehen, dass die Errettung nicht automatisch geht, sondern dass der Einzelne zu dir kommen muss und dich annehmen muss als einen Retter, um gerettet zu werden. Und so möchte ich dich auch bitten, Herr Jesus, wenn unter uns solche sind, die noch nicht durchgedrungen sind zu dir und noch nicht sagen können, dass sie zu deiner Herde gehören, und dass du ihr Hirte bist, der sie durchs Leben führt, dass sie doch durchdringen dürfen und Frieden mit Gott bekommen dürfen. Durch dich und durch dein Werk am Kreuz. Amen.